Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Hochfest, Aufnahme Mariens mit Leib und Seele in den Himmel. Was bedeutet das zunächst einmal? Das bedeutet, dass die Mutter Gottes, als sie ihr Leben auf dieser Welt beendete, nicht ins Grab gesunken ist, ihr Leib nicht der Verwesung anheimgefallen ist, sondern dass sie gerade mit ihrem Leib und ihrer Seele in den Himmel, in die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen worden ist. Wenn ein Mensch stirbt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann ist es ja so, dass sein Leib begraben wird. Seine unsterbliche Seele dagegen in die andere Richtung geht, so möchte man beinahe sagen, nämlich in den Himmel auffährt, jedenfalls vor das Gericht Gottes. Und das ist eben der wesentliche Unterschied. Die Mutter Gottes wird auch mit ihrem Leib in den Himmel aufgenommen und nicht nur mit ihrer Seele. Das heißt, Seele und Leib werden nicht im Tod getrennt, sondern die Integrität ihrer Seele vom ersten Moment ihres Daseins an im Schoß ihrer Mutter Anna, sie ist die unbefleckt Empfangene. Diese Integrität der Seele teilt sich auch dann im Tod mit, insofern, dass auch ihr Leib nicht nur integer bleibt, das heißt, der Verwesung nicht anheimfällt, sondern dass er verherrlicht wird. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir müssen ja darauf warten, auf die Vereinigung unserer Seelen mit unserem verstorbenen Leib, sobald wir verstorben sind. Da erfolgt ja wirklich die Trennung von Leib und Seele. Bei der Mutter Gottes bleibt diese Einheit von Leib und Seele erhalten. Und das hat natürlich einen Grund. Das hat eben diesen Grund, dass die Mutter Gottes niemals befleckt war durch eine Sünde. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir sterben müssen, dass dann eben unser Leib im Grab zerfällt, hat einen Grund. Und dieser Grund ist das, was heute in der Kirche seit langem, Gott sei es geklagt, verschwiegen wird, obwohl es das Wichtigste ist überhaupt, was es mit zu verkünden gibt, das ist die Sünde. Die Sünde ist die Katastrophe des Menschen und sonst nichts. Alle Übel der Welt, welche es auch sind, ob Corona, ob Rheinland, Hochwasser, ob Brände in Griechenland und in der Türkei, spielt alles keine Rolle. Letztlich hat alles eine Ursache in der Sünde und der Folge der Sünde, nämlich in dem Verlust des Paradieses. Im Paradies gibt es kein Corona. Da ist heile Welt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Im Paradies gibt es keinen Tod. Da gibt es keine Verwesung. Da gibt es keine Fäulnis. Was wir hier in unserer Welt erleben, ist alles nicht normal. Entspricht nicht der Norm des Schöpfers, sondern ist korrumpiert, und zwar im höchsten Maße korrumpiert durch die Sünde. Ich sage das deswegen so deutlich, weil die Sünde bagatellisiert wird, wenn sie überhaupt noch erwähnt wird. Die Sünde ist die Katastrophe der Menschheit. Und da gibt es keine Spritze dafür, sondern da gibt es nur das Bekenntnis und die Bitte um Vergebung und die Reue, sonst nichts. Und wer das nicht anerkennen will, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der bleibt bei aller Barmherzigkeit Gottes auf seiner Sünde sitzen. Das ist der Ernst. Aber wir sind dazu nicht bestimmt zu verderben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Gott hat den Menschen geschaffen als Abbild Gottes, sich selbst ähnlich. Er hat ihn auf sich hin geschaffen, er hat ihn zur Herrlichkeit geschaffen. Und nicht zum Tod. Das Buch der Weisheit sagt gleich in den ersten Kapiteln, Gott hat den Tod nicht gemacht. Der Tod ist Verhängnis, der Tod ist nicht normal, auch wenn wir ihn alle sterben müssen, sondern er ist Folge der Sünde. Aber trotzdem, Gott gibt mit dem Menschen nicht auf. Und das zeigt er auch gerade eben heute in der Verherrlichung der Mutter Gottes mit Leib und Seele im Himmel. Gott gibt den Menschen nicht auf, trotz der Sünde. Er sagt nicht, du hast dich jetzt sozusagen in freier Entscheidung gegen mich gestellt, dann hast du dir eben diese Suppe selbst eingebrockt und musst diese Suppe jetzt halt auch auslöffeln, tut mir leid, sondern er sendet den Erlöser, der uns aus dem Sumpf der Sünde erlöst, ich sage nicht erlöst hat. Warum nicht erlöst hat? Weil da leicht der fatale Irrtum entstehen könnte, allein durch das Kreuzesopfer Jesu Christi am Karfreitag und durch seine Auferstehung sei schon alles in Butter. Brauchen wir gar nichts mehr zu machen. Können wir, wie Luther sagt, sündigen, auf Teufel komm raus und es ist am Ende alles wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind heute in der Kirche sehr verlottert und legen diesen Eindruck sehr nahe durch die Art und Weise, wie wir von Barmherzigkeit reden. So ungefähr pecca fortiter, wie Luther sagt, mach sündige munter und lustig drauf los und der liebe Gott wird schon das schöne rosarote Mäntelchen darüber hängen. Nee, das wäre eine grobe, sehr grobe Täuschung. Eine Mutter Gottes wird heute uns allen ansichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was eigentlich hätte sein sollen mit dem Menschen ohne die Sünde. Wenn der Mensch wirklich das gelebt hätte, was er hätte leben sollen, von Schöpfungswegen und von Gott her. Aber durch die Erlösung wird uns wiederum vor Augen gestellt. Du kannst das, was dir heute an der Mutter Gottes ansichtig wird, diese Herrlichkeit, zu der du ursprünglich geschaffen warst, aber um die du Mensch nichts gegeben hast, oder die du zumindest nicht genügend wertgeschätzt hast, diese Herrlichkeit kannst du wieder erlangen, wenn du dich mir unterordnest. Wenn du die Erlösung, die ich dir erworben habe, auch für dich persönlich ratifizierst. Das heißt, für dich persönlich gültig erklärst. Ganz wichtig, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, unsere katholische Kirche ist seit langem protestantisiert, wo praktisch alles wurscht ist dann. Warum ist eigentlich alles wurscht? Dann einmal protestantisch gesprochen. Ja, ganz einfach deswegen. Luther hat gesagt, der Mensch habe keinen freien Willen. Wenn er was Gutes tut, dann reitet ihn der liebe Gott. Und wenn er was Böses tut, na ja, dann reitet ihn der Teufel. Aber er kann für beides nichts. Das heißt, er ist gar nicht verantwortlich für das, was er tut. Oh, dann hört der Mensch auf, ein sittliches Wesen zu sein. Mir ist das unverständlich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass ich so etwas über 500 Jahre halten kann. Da hängt mir echt zu hoch. Hüten Sie sich vor diesen Irrtümern, sozusagen auf dem Gesäusel von Einigkeit und Ökumene und Friede, Freude, Eierkuchen und Hopsasa, Tralala. Da steht zu viel auf dem Spiel. Die sind die Dinge viel zu ernst. Deswegen nehmen wir die auch ernst. Wenn ich das so streng sage, an so einem hohen Festtag, dann eben auch deswegen, weil wir uns da so leicht täuschen lassen und das geistliche Niveau in der katholischen Kirche ja heute praktisch überhaupt nicht mehr, jedenfalls flächenmäßig einmal gesprochen, nennenswert da ist. Aber doch an diesem Festtag wieder neu ins Gedächtnis gerufen wird, wenn wir uns nur fragen, warum und wieso ist bei der Mutter Gottes alles ganz anders als bei jedem anderen Menschen. Nur aus dem Grund, weil sie ohne Sünde empfangen und ohne Sünde gelebt hat. Punkt. Wegen der Sünde ist alles anders. Aus keinem anderen Grund. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was heißt das eigentlich, verherrlicht werden? Ich sagte es schon, der Mensch ist Gott ähnlich geschaffen. So wie die Mutter Gottes, Gott, nämlich der zweiten göttlichen Person, dem ewigen Wort Gottes, ihr menschliche Natur verliehen hat. So geschieht es jetzt umgekehrt. Das heißt, die Verherrlichung besteht darin, dass der Heiland sie nun durchdringt mit dem Göttlichen. Ihre menschliche Natur vergöttlicht. Das ist diese Theosis, von der ich immer wieder spreche, von der die Kirchenväter vor allen Dingen sprechen. Wir sind zur Vergöttlichung bestimmt. Maria Himmelfahrt heißt nicht etwa, dass die Mutter Gottes heute Göttin wird. Das wird sie nicht. Und wir werden das auch nicht. Aber dass sie in einem Höchstmaß Gott verähnlicht wird, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Und das ist die Herrlichkeit, die der Mensch von Anfang an hatte und die er verspielt hat durch die Erbsünde. Da hat der Mensch die Herrlichkeit Gottes verloren, wie Paulus Römerbrief 3,23 sagt. Das sind diese Zusammenhänge, die uns einfach heute dieser Festtag in Erinnerung ruft. Und man könnte sogar noch etwas hinzusagen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Was tut der Herr dann heute mit seiner Mutter? Er erfüllt, wenn Sie so wollen, in einer ganz einzigartigen Weise das vierte Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst auf Erden und es dir wohl ergehe. Liebe Brüder und Schwestern, das ist die Ehre des Kindes, des Sohnes für die Mutter. Haben Sie das so schon mal gesehen? Viertes Gebot. Gott selbst unterwirft sich den Geboten, die er selbst gegeben hat. Und warum? Weil es ihm selbstverständlich ist, dass er nach diesen Geboten lebt, weil er sie selbst verkörpert von Ewigkeit her und sie uns gibt, weil wir vergöttlicht werden sollten, wie es heute an der Mutter Gottes geschieht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes steht traditionell in der katholischen Kirche ja sehr in Verehrung und das ist auch richtig und gut so. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass sie doch etwas belastet ist, so ungefähr. Das, was die Bedeutung der Mutter Gottes ausmacht, das ist alles Vergangenheit, das ist alles 2000 Jahre her. Damals hat sie uns den Heiland geboren, damals war dies und so weiter und jenes. Und dafür kriegst du heute einen Blumenstock und eine Kerze. Ich sage das jetzt mal so ganz plakativ und platt und so banal, um das Eigentliche herauszustellen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Verherrlichung der Mutter durch den Sohn heute bei ihrer Himmelfahrt bedeutet doch keinesfalls etwa eine Berentung der Mutter Gottes, dass der Herr sagen würde, war alles gut, Mama, was du gemacht hast, ich sage es mal wieder so ganz platt, menschlich, und jetzt darfst du dich hier auf deinen alten Teil setzen und kommst ins Panoptikum. Und da können dir dann die Leute von Zeit zu Zeit einen Blumenstrauß hinstellen oder eine Kerze anstecken. Nichts gegen den Blumenstrauß, liebe Brüder und Schwestern, und gegen die Kerze. Wohlgemerkt, oder? Nicht, dass das jetzt da rausgehört wird, sondern dass die Mutter Gottes sozusagen in die Vergangenheit verbannt wird. Die Mutter Gottes wird durch ihre Verherrlichung noch mehr beansprucht, als sie es zu ihren Lebzeiten hier in der auf der Erde war, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denn sie ist doch die neue Eva. Sie ist doch die Mutter aller Lebendigen. Sie ist die Mutter der Kirche. Das heißt auch zugleich, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mit ihrer Verherrlichung, nachdem ihr Sohn ebenso verherrlicht wurde in der Auferstehung, wie sie heute ist, sozusagen ihr persönliches Osterfest, da ist die Mutter Gottes sozusagen erst zur Fülle ihrer ganzen Wirkungskraft gelangt. Sie ist das Urbild der Kirche und in ihrer Verherrlichung wird zusammen mit dem Haupt, ihrem Sohn, die gesamte Kirche, der gesamte eine Christus verherrlicht in absoluter Vollkommenheit und Integrität. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist wichtig auch für uns, dass es uns bewusst wird. Die Kirche ist in ihrem Kern nicht faul, auch heute nicht die Kirche Jesu Christi. Die Kirche Jesu Christi ist im Kern diese Person, die in ihrer Integrität und wegen ihrer absoluten Integrität schon zu ihren Lebzeiten heute verherrlicht worden ist und nicht verletzbar ist und völlig unzerstörbar ist. Die Leute fragen, was wird mit der Kirche werden? Das ist immer eine wichtige Frage, liebe Brüder. Der Zustand der Kirche ist wichtig, aber die Kirche kann schon deswegen nicht untergehen, weil sie in der Mutter Gottes und in ihrem Haupt schon absolut verherrlicht ist, worauf der Teufel überhaupt keinen Zugriff mehr hat. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke? Noch bevor die Kirche eine Kirche aus Sündern ist, ist sie im Kern. Ist der Kern gesund? Ist alles gesund? Ne? Das könnte man beinahe sagen. Im Kern absolut integer und verherrlicht, schon vollendet. In diesen beiden Personen, Haupt Jesus Christus, Leib verkörpert durch die Mutter Gottes. Und dann ist noch ein weiterer Aspekt, den man, denke ich, bei den katholischen Gläubigen korrigieren muss, eben im Zusammenhang mit diesem Bewusstsein, naja, Mutter Gottes, das sind 2000 Jahre, das ist, ich krieg einen Blumenstrauß und die Kerze, wie ich gerade gesagt habe, damit ist gut, beten auch an Vater, gegrüßet seist du Maria. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Das ist die Vorstellung, die Mutter Gottes ist in der Herrlichkeit. Ist sie. Aber es müsste uns doch eigentlich nachdenklich machen, dass die Mutter Gottes, obwohl sie in der Herrlichkeit ist, obwohl sie vollendet ist, obwohl sie vergöttlicht ist, in der Welt erscheint immer wieder und in unseren Zeiten besonders und blutige Tränen weint. Wie lässt sich denn das mit der Herrlichkeit und Verherrlichung der Mutter am heutigen Festtag vereinbaren? Herrlichkeit bedeutet auch Freude, bedeutet doch einfach, was kann überhaupt noch besser sein? Offenbar ist es nicht so. Wir haben in der ersten Lesung gehört aus dem Buch der Offenbarung von dieser Frau mit 12 Sternen um ihr Haupt, bekränzt mit diesen 12 Sternen den Mond unter ihren Füßen und mit der Sonne umkleidet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer ist denn diese Frau? Was ist sie doch, die in den Himmel aufgenommene Jungfrau und Gottesmutter Maria? Und sie schreit in Geburtswehen. Das heißt, sie hat Schmerzen. Sie hat Leid. Sie hat Not. Sie braucht Hilfe. Das ist ein Aspekt, der praktisch überhaupt nicht präsent ist in der katholischen Kirche. Dabei ist er so ungeheuer wichtig und so ungeheuer aktuell. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Mutter Gottes, in welcher Form, in welcher Weise ist sie denn, diese Frau, zwar mit 12 Sternen um ihr Haupt? Das ist die Kirche, liebe Brüder und Schwestern. Ich meine, das sind schon die 12 Stämme Israels, die 12 Apostel, die stehen für Kirche, für das alte und das neue auserwählte Volk. Und sie gebiert und schreit in Geburtswehen. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von der Grundlegung der Kirche durch den Heiligen Geist an Pfingsten bis zu ihrer Vollendung am jüngsten Tag, bis zur Wiederkunft Christi, ist ein einziger Geburtsvorgang der ganzen Kirche, deren Mutter sie ist. Und warum hat sie denn diese großen Schmerzen? Ihren Sohn Jesus Christus hat sie in der Heiligen Nacht schmerzlos und in jungfräulicher Unversehrtheit geboren. Die Kirche wird unter schrecklichen Geburtswehen geboren, wegen der schlimmen Sünden, wegen der Sünde überhaupt und erst recht der schlimmen Sünden heute überhaupt. Und sie schreit, so schlimm sind die Sünden, so sehr sind die Kinder in Gefahr. Sie ist doch die Mutter dieser Kinder, auch unsere Mutter. Wir dürfen nicht einfach Mutter Gottes Lieder singen, weil sie irgendwie schön sind, ist ja alles wunderbar, sondern wir sollten uns auch bedenken, Mensch, was singst du denn da? Was betest du denn da eigentlich? Unsere Mutter. Aha, wenn sie aber die Mutter ist, dann ist das ja keine Abstraktion. Die Mutter kümmert sich ja um ihre Kinder, die macht sich Sorgen um ihre Kinder. Worüber sorgt sie sich vielleicht über mich? Über deine Sünden. Sie sorgt sich dafür und darum, dass du am Ende nicht verherrlicht würdest, wie sie verherrlicht wurde und wie es deiner Bestimmung, lieber Mensch, entspricht. Darüber macht sie sich Gedanken. Darüber weint sie. Mütter weinen, wenn ihre Kinder Abwege gehen. Ganz menschlich. sind voller Schmerz und voller Trauer, sind voller Gram. Das gilt für die Mutter aller Menschen in einer ganz besonderen Weise. Und wenn ich sage, sie braucht Geburtshilfe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann nicht durch eine Hebamme oder durch einen Gynäkologen, sondern durch unser Beten und Opfern. Die Mutter Gottes spricht in schon La Salette, Fatima, Lord, Buße, Buße, Buße und betet, betet, betet. Medjugorje, das ist genau dasselbe. Das verhallt eigentlich, das verhallt oft so, wie eben so junge Leute, wenn der Vater, wenn die Mutter was sagt, lose Schwätze. Uns passiert nichts. Und das ist das Schlimme. Die Mutter braucht, die Mutter der Kirche braucht Geburtshilfe. Geburtshilfe durch ihre Kinder, die zu ihr halten, die sie ansprechen kann, die auf sie hören und sagen, betet, opfert. Deine Brüder und deine Schwester, alles meine Kinder, die gehen in die Irre und sind in der Gefahr, auf ewig verloren zu gehen. Helft mir, sie retten. Das ist nämlich die andere Seite von Mariä Himmelfahrt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die Mutter Gottes hat als Königin des Himmels heute in einer Woche, Maria Königin 22. wird allerdings als Sonntag im Jahreskreis gefeiert, in diesem Kirchenjahr. Sie ist diejenige, die von Gott als Königin die Macht über die ganze Hölle hat. Aber sie hat niemals diese Macht so wenig, wie sie Gott gebraucht. So kann sie sie gebrauchen, wenn der Mensch nicht will. Der Mensch, der verloren geht, geht allein durch seine eigene Entscheidung gegen Gott zugrunde und ewig verloren. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und warum geht er dann oft verloren? Weil ihm die Welt wichtiger ist als der Himmel, weil er vielleicht gar nicht an das ewige Leben, an diese Verherrlichung glaubt. Ein allerletzter Gedanke zum heutigen Hohen Festtag. Es wird uns völlig klar und deutlich, gerade auch wenn wir das Evangelium heute hören, das ja kein Festtagsevangelium ist, sondern das vom Fest der Heimsuchung Mariens, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dass wir alles, was wir sind, dass es uns überhaupt gibt, dass es die Welt, dass es das Universum überhaupt gibt, und alles, was wir eventuell werden können, ja, in der Verherrlichung werden sollen, niemals durch uns und niemals von der Welt her werden können, sondern nur, wie sie, dafür ist sie auch Zeugin, nur von Gott her. So das immer gilt, nicht nur für die Mutter Gottes. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn Großes hat der Heilige an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen, die Angeber, die Großkopfenden und Eingebildeten vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sie seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat. Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Wir sind dazu bestimmt, als Verherrlichte ewig Gott zu lobpreisen, wie die Mutter Gottes im Magnificat. Amen.